Weltspiegel, Thema.
Als wir in der Redaktion überlegt haben, worüber wir im Podcast sprechen, hat meine Kollegin Petra gesagt, die Corona-Krise wirke wie ein Brennglas auf die Gesellschaft. Jetzt zeigt sich das Beste und leider auch das Schlechteste in den Menschen. Das wollen wir uns in dieser Podcast-Folge am Beispiel von den USA, Mexiko und Spanien einmal genauer angucken. Es geht um steigende Waffenkäufe aus Angst vor sozialen Unruhen, um wachsende Gewalt, vor allem gegen Frauen und Mädchen, und um Menschen, die wollen, dass ihre Nachbarn ausziehen, weil sie Ärzte oder Pfleger sind und ansteckend sein könnten. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Helden der Krise. Hilfe für sozial Schwache, Influencer, die ihre Reichweite für einen guten Zweck nutzen, und Nachbarschaften, die ein neues Wir-Gefühl entdecken. Mein Name ist Male Stüssel, schön, dass ihr dabei seid. Seit Mitte März klatschen in Spanien jeden Abend um 20 Uhr die Menschen für das medizinische Personal und zeigen so ihre Anerkennung für das, was Ärzte und Pfleger gerade leisten. Genau die werden aber auch von anderen gemieden oder sogar angefeindet. Nachbarn hängen bei ihnen an der Haustür Zettel auf, auf denen steht, dass sie ausziehen sollen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Marc Dugge. Er ist Hörfunkkorrespondent im Studio Madrid. Hallo Marc. Sind das Hallo. Einzelfälle oder ist das schon etwas, das in den Wochen der Ausgangssperre stark zugenommen hat?
Also ich würde vermuten, dass es eher Einzelfälle sind, die zwar dann schon in der Presse auch bekannt werden, aber es sind natürlich schon Fälle, die einen nachdenklich machen. Also von dem Arzt, der nach Hause kommt und dann den Zettel vorfindet, anonym, wo da drauf steht, wir wissen um deine gute Arbeit, vielen Dank dafür, aber es gibt ja auch Hotels, in denen Fachkräfte untergebracht werden, vielleicht solltest du da mal drüber nachdenken. Oder die Krankenschwester, die nach Hause kommt und einen Zettel vorfindet, auf dem steht, sie möge sich doch bitte immer jetzt die Schuhe desinfizieren und auch die Klinken, wenn sie das Haus betritt. Schließlich gäbe es ja auch noch mehr Familien in diesem Haus. Oder auch zum Beispiel das Auto von einer Krankenschwester, das mit den Worten ansteckende Ratte besprüht worden ist in ihrer Garage. Das sind natürlich Fälle, die sorgen für Aufsehen. Aber es gibt eben dann auch die vielen Reaktionen dann wieder auf diese Fälle. Also wo Menschen dann wiederum Zettel aufhängen, auf denen steht, vielen Dank. Da heißt es dann zum Beispiel, wir empfehlen dir dringend. Und dann denkt man, es kommt eine Ermahnung von wegen Desinfizierung. Zieh dir deine Schuhe. Nein, wir empfehlen dir dringend, stolz auf dich zu sein an so einer Stelle. Also, dass man wirklich auch merkt, da ist eine ganz, ganz große Dankbarkeit da und eine ganz große Anerkennung für all die, die in diesen schwierigen Zeiten ihren Job machen müssen.
Diejenigen, die da scheinbar Sorge haben, dass sie sich jetzt zu Hause anstecken können, ist diese Sorge von Nachbarn denn berechtigt? Also wie viele Fälle von medizinischem Personal, das sich infiziert hat, sind bekannt in Spanien?
Also ich kann schon verstehen, dass dem einen oder anderen ein bisschen mulmig wird, wenn er mit einem Sanitäter hier zu tun hat. Ganz einfach deswegen, weil die Ansteckungsrate wirklich sehr hoch ist. Wir haben mehr als 31.000 Fälle unter dem medizinischen Personal, die positiv getestet worden sind. Es sind dann nur relativ wenige tatsächlich auch im Krankenhaus oder sogar in den Intensivstationen. Auch die Sterberate unter dem medizinischen Personal ist sehr niedrig, aber die Zahl, die haut einen natürlich schon erstmal um. Hat verschiedene Gründe, wahrscheinlich deswegen vor allen Dingen, weil Menschen eben ohne Symptome ja auch schon ansteckend sind und vielleicht in Kontakt mit diesem Sanitätspersonal waren. Und andererseits auch, weil es einfach an Schutzausrüstung in den Kliniken und Krankenhäusern gefehlt hat und teilweise immer noch fehlt. Also da war es auch relativ leicht, sich anzustecken, zumal ja so eine Ansteckung auch eher langsam oft in vielen Fällen verläuft.
Gibt es diese Anfeindung, über die wir gerade gesprochen haben, denn nur beim Krankenhauspersonal und Altenpflegern oder sind auch andere Berufsgruppen davon betroffen?
Also von diesen Anfeindungen weiß ich tatsächlich nur beim Sanitätspersonal. Ich habe sonst aber durchaus das Gefühl, dass wir bestimmte Berufszweige haben, die stärker diesem Virus ausgesetzt sind. Also es gibt recht hohe Ansteckungsraten, auch eben bei der Polizei beispielsweise. Bei der Guardia Civil hat man jetzt größere Tests gemacht und da kam man zum Ergebnis, dass einer von vier Beamten positiv getestet worden ist. Denn auch die müssen sich ja eben in oft engen Kontakt mit Menschen begeben. Auch bei ihnen hat es oft an Schutzkleidung gefehlt in der Anfangszeit. Und insofern ist man natürlich bei den Sicherheitskräften schon auch sehr, sehr besorgt.
Hast du denn das Gefühl, dass die Spanier, die sind jetzt schon seit Mitte März in dieser Ausgangssperre, dass die mit der Zeit jetzt auch genervter sind oder vielleicht auch ein bisschen aggressiver in ihrem Verhalten?
Also bei vielen liegen die Nerven natürlich schon blank, das muss man ganz klar sagen. Wir sind jetzt seit fast 6 Wochen in dieser Ausgangssperre, die ja die schärfste in ganz Europa ist. Also man darf ja fast überhaupt nicht aus dem Haus, nur um eben zum Supermarkt zu gehen, zum Arzt oder zur Apotheke. Einige dürfen auch in ihre Büros, das schon. Bestimmte Branchen dürfen ja auch wieder arbeiten, mit bestimmten Abstandregeln natürlich. Aber insgesamt, wenn man auf die Straße raustritt, da ist so gut wie keiner. Und insofern liegen da die Nerven durchaus blank. Vor allen Dingen bei denen, die Kinder zu Hause haben, denn Kinder dürfen ja auch nicht auf die Straße, zumindest bisher nicht. Das soll sich ab kommenden Montag ändern.
Ab kommenden Montag heißt ab dem 27. April.
Ja, da gab es ziemlich viel hin und her, unter welchen Bedingungen jetzt Kinder auf die Straße können, ob sie beispielsweise nur Mama und Papa mal zum Supermarkt begleiten dürfen oder ob sie auch selbstständig raus dürfen. Man hat jetzt beschlossen, dass sie tatsächlich nicht nur in den Supermarkt, nicht nur zum Einkaufen mitkommen können, sondern auch so einfach mal spazieren gehen können, dann auch in Begleitung und bis zum Alter von 14 Jahren, aber das sind quasi die ersten, die mal wieder richtig raus können und einen Spaziergang machen können.
Wir haben jetzt mit eher unschönen Beispielen aus der Nachbarschaft angefangen, aber es gibt in Spanien natürlich auch ganz viele positive Geschichten. Nachbarschaften, die nun zueinander finden und ja richtig aufblühen. Du hast selber einen Beitrag darüber gemacht und warst unter anderem in Lavapiés. Das ist eigentlich ein Ausgehviertel in Madrid. Und dort ist es ja so laut und lebhaft wie auch sonst. Und da hören wir jetzt einmal rein.
Die Nachbarn spielen hier zusammen das Wissensquiz Trivial Pursuit. Alle miteinander, auf ihren Balkons oder am offenen Fenster. Auch Berta Rodriguez aus dem Erdgeschoss ist dabei.
Jeder hat ein Thema. Ich zum Beispiel habe Boulevardpresse, aber es gibt Sport, es gibt englische Kultur, es gibt Kino und Theater. Wir spielen mit, weil wir ein bisschen gelangweilt sind, von zu Hause zu sein.
Wer war der erste spanische Olympiasieger, fragt einer.
B. Federico Bamontes, C. Rafael Nadal.
Nicht die leiseste Ahnung. Ochoa? Ochoa.
Das hört sich nach viel Spaß an. Gibt es noch mehr solche Beispiele?
Ja, die gibt es tatsächlich und zwar in ganz Spanien. Also Menschen sind da hier sehr, sehr kreativ. Man spielt eben zusammen Bingo über den Balkon hinweg. Man macht zum Beispiel Sport auf den Balkons zusammen, man hört Musik zusammen oder macht Musik. Menschen treten auf ihre Balkons mit Trompeten und Gitarren und singen zusammen. Also da passiert sehr, sehr viel, bis hin zu DJs. Also manch einer fühlt sich dazu berufen, jetzt DJ zu sein und legt dann abends auf und da freut sich dann nicht jeder drüber. Es gibt auch eine ganze Reihe von Beschwerden bei der Polizei über Lärmbelästigung. Aber wenn man dann mal sich so umschaut, die meisten sind doch sehr dankbar dafür, dass es mal an einem Moment am Tag mal ein bisschen diese Ruhe, diese schreckliche gespenstische Ruhe mal durchbrochen wird und dass man wieder miteinander in Kontakt treten kann.
Wie sah das Zusammenleben in der Nachbarschaft denn vor Corona aus?
Natürlich sehr unterschiedlich und da gibt es eben auch unterschiedliche Viertel in Madrid und in anderen Städten hier in Spanien, wo man eher, sage ich mal, ja, distanziert miteinander umgeht oder Viertel, in denen viele Familien wohnen, wo man sich vielleicht sowieso schon besser kennt oder auch Künstlerviertel. Überall ist die Atmosphäre anders, aber klar ist schon, dass es in vielen Fällen eben vorher nicht so was Richtiges wie ein Nachbarschaftsleben gegeben hat und eine Spanierin, Alba Vidal, hat mir Folgendes erzählt dazu.
La verdad es que con los de delante había hablado lo mejor.
Mit dem von gegenüber habe ich vorher vielleicht 2 Mal in 2 Jahren gesprochen. Und links und rechts habe ich neue Nachbarn, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ich freue mich über die neuen Kontakte. Also die sieht es positiv und die Spanierin, die wir vorhin aus Lavapiés gehört haben, die Trivial Pursuit mit den Nachbarn spielt, die freut sich zum Beispiel schon auf den Moment nach der Quarantäne, wenn man dann tatsächlich vielleicht mal auf die Dachterrasse vom Nachbarn gehen kann, die sie bisher nur von unten sieht und die aber mega schön und mega groß ist und wo sie dann hofft, dass man dann wirklich mal zusammen eine Grillparty feiern kann, um sich dann auch mal wirklich persönlich besser kennenzulernen.
Die Ausgangssperre wurde in Spanien noch mal bis zum 9. Mai verlängert. Unterstützt die Bevölkerung mehrheitlich den Kurs der Regierung?
Ja, das tut sie ganz überwiegend. Es gibt Umfragen dazu und die zeigen das, dass die Spanier da sehr, sehr ja, leidensfähig sind, möchte ich es mal nennen. Sie sagen, lieber jetzt die Füße stillhalten, lieber wirklich alle zu Hause bleiben. Quédate en casa ist ja so ein bisschen das geflügelte Wort hier in Spanien geworden, also bleib zu Hause, um dann eben möglichst wirklich diese Epidemie mal in den Griff zu bekommen, sodass das normale Leben in Spanien dann vielleicht doch mal irgendwann wieder anlaufen kann.
Marc Dugge, unser Hörfunk-Korrespondent in Madrid. Herzlichen Dank und ja, wie man so schön sagt, cuídate mucho, pass auf dich auf.
Vielen Dank, du auch.
Viele Amerikaner haben eine Waffe. Das ist jetzt nichts Neues, auch wenn ich mich tatsächlich nochmal über die Zahl erschrocken habe. Auf 100 Einwohner kommen etwa 120 Pistolen und Gewehre im Privatbesitz. Aber was neu ist, die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die Verkaufszahlen nochmal in die Höhe geschnellt sind. Dazu muss man wissen, dass in weiten Teilen der USA Waffen zu den Essentials gehören, also zur Grundversorgung. Und entsprechend sind trotz der Ausgangsbeschränkungen die meisten Waffenläden noch geöffnet. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan-Philipp Burgard aus dem ARD-Studio in Washington. Hallo Jan-Philipp.
Hallo Male.
Warum kaufen die Menschen in Corona-Zeiten verstärkt Waffen ein?
Weil sie Angst vor Plünderungen haben, vor sozialen Unruhen und auch vor Raubüberfällen. Es ist ja so, dass seit Beginn der Corona-Krise hier in den USA allein 22 Millionen Menschen ihren Job verloren haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und das soziale Netz hier ist ja viel dünner als in Deutschland. Das heißt, viele Amerikaner kämpfen schon jetzt buchstäblich ums Überleben. Wenn man hier in Washington unterwegs ist, da sieht man, dass viele Geschäfte zum Beispiel sich schon verbarrikadiert haben, die Eingänge verrammelt, weil sie Angst vor Plünderungen haben. Und ja, viele Amerikaner haben einfach die Sorge, dass hier die Kriminalität steigt und sie möchten sich im Fall der Fälle selbst verteidigen können.
Ist die Sorge der Menschen denn berechtigt?
Schwer zu sagen. Tatsächlich habe auch ich persönlich manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn ich sehe, wie die Zahl der Obdachlosen zum Beispiel steigt. Hier direkt gegenüber vom ARD-Studio in Washington ist ein Restaurant, was auch gerade geschlossen hat wegen der Ausgangsbeschränkungen. Aber der Besitzer des Restaurants macht immer so Armenspeisungen einmal am Tag. Und die Schlange wird jeden Tag länger derer, die sich da anstellen, um eine kostenlose Mahlzeit zu bekommen. Und es gibt tatsächlich auf den Straßen auch Obdachlose, die schon aggressiv werden. Ich habe das gestern noch erlebt, da bin ich nach der Tagesschau um 20 Uhr mal ein bisschen spazieren gegangen und wurde da relativ aggressiv teilweise angesprochen schon.
Also es ist irgendwie, was haben die dann zu dir gesagt?
Ja, es war eher so ein allgemeines Gebrülle irgendwie, hey, und ich habe gar nicht so genau hingehört, sondern bin weitergegangen. Aber man kann schon manchmal befürchten, dass man vielleicht ausgeraubt wird. Die Leute sind ja tatsächlich in Not und Not führt zu Gewalt und Kriminalität. Das ist ja nichts Neues. Also es gibt eine Plausibilität, warum Amerikaner da auch zu diesen Mitteln greifen und sich eine Waffe kaufen.
Wer steht denn da jetzt gerade Schlange vor den Waffenläden? Was sind das für Leute?
Ja, ist ganz interessant. Es sind erstaunlicherweise nicht nur irgendwelche Freaks, Waffennarren und Verschwörungstheoretiker, sondern oft ganz normale Leute, die sich einfach um ihre Sicherheit sorgen. Wir haben in Los Angeles gedreht, unser Team dort in einem Waffenladen und wir können ja vielleicht mal reinhören, was die Leute da so umgetrieben hat. Michelle ist zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Waffenladen. Aber dafür schlägt sie gleich richtig zu. Michelle entscheidet sich für eine Shotgun, die zum Schießen auf kurze Distanzen ausgelegt ist. Die Corona-Krise lasse ihr keine andere Wahl, erklärt sie. Ich habe Freunde, die schon Waffen besitzen. Ich war immer eher unbesorgt. Aber jetzt bin ich ein bisschen älter und kann nicht mehr gegen jemanden kämpfen. Also brauche ich Schutz zu Hause. Auch Scott fühlt sich nicht mehr sicher, denn die Polizei rückt wegen der Corona-Ansteckungsgefahr vielerorts nur noch in Notfällen aus. Die Reaktionszeit der Polizei wird immer langsamer werden. Je mehr kranke Leute, desto weniger Polizeipräsenz. Falls etwas passiert, will ich abgesichert sein.
Wenn ich das höre, kann ich das nur schwer nachvollziehen. Ist das jetzt auch vielleicht mein typisch deutscher Blick darauf? Wie ist das bei dir? Du lebst ja schon einige Jahre in Amerika.
Ja, ich habe da gemischte Gefühle. Also grundsätzlich gilt erstmal, dass ich mich hier als Gast fühle im Land und deswegen Respekt auch vor der Geschichte und Kultur der USA aufbringe und das jetzt gar nicht irgendwie verurteilen möchte, dass man hier eine andere Haltung hat zu Waffen, als das in Deutschland der Fall ist. Und das Recht auf Waffenbesitz ist ja sogar in der Verfassung verankert und gehört gewissermaßen zur DNA der Amerikaner. Und noch heute wohnen ja ganz, ganz viele Millionen Amerikaner in sehr ländlichen Regionen, wo die nächste Polizeiwache teilweise 10, 20 Kilometer entfernt ist. Und da möchte man sich eben verteidigen können, wenn da plötzlich ein Einbrecher vor der Tür steht. Und da habe ich schon gewisses Verständnis dafür, dass mancher sich da einen Revolver unters Kopfkissen legt. Das hat meine Oma im Sauerland auch viele Jahre gemacht, bis sich da die rechtlichen Bedingungen irgendwann geändert haben. Aber andererseits muss ich auch sagen, kein Verständnis habe ich dafür, was für Waffen man hier kaufen kann, teilweise ohne Background-Checks, also ohne Sicherheitsüberprüfungen. Zum Beispiel Sturmgewehre, weil das eben Waffen sind, die man eigentlich eher im Krieg einsetzt als hier im Hausgebrauch.
Wie sehr ist denn der Verkauf an Waffen jetzt tatsächlich angestiegen durch Corona?
Ja, also der ist nachweislich durch die Decke gegangen. Messbar ist das unter anderem durch diese Sicherheitsüberprüfungen, die Waffenkäufer durchlaufen müssen. Die werden beim FBI registriert. Und nur mal eine Zahl, allein im März gab es da 3,7 Millionen Background-Checks beim FBI, so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung dieser Background-Checks. Und ähnliche Zahlen sehen wir auch bei den Waffenhändlern. Es gibt einen großen Internethändler, der gesagt hat, dass seit Beginn der Corona-Krise sich die Verkäufe verdreifacht haben.
Ich hatte auch gelesen, ein Online-Händler, der speziell Munition verkauft, hatte, glaube ich, einen Anstieg um fast 800%, was die Verkäufe anging.
Das hören wir auch immer wieder, dass teilweise die Munition sogar ausverkauft ist. Also bei vielen Amerikanern scheint tatsächlich da große Angst zu herrschen, dass es hier fast zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen und sozialen Verwerfungen kommen könnte, wenn diese Corona-Krise weiter andauert und eben noch weitere Millionen Menschen arbeitslos werden.
Was wir gerade auf jeden Fall auch mitbekommen, ist ja, dass es in einigen Städten in den USA Proteste gibt. Der Protest richtet sich gegen die Ausgangsbeschränkungen. Was fordern die Menschen denn konkret?
Ja, die meisten fordern schlicht eine Lockerung oder Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen. Sie wollen, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, denn sie fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Das ist auch nachvollziehbar in vielen Fällen. Und da ist einfach die nackte Angst da, dass wirtschaftlich das Ganze hier den Bach runtergeht, dass noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Man muss sagen, es ist schwer zu beziffern, wie viele Menschen an diesen Protesten teilnehmen. Da in Washington State waren es einige tausend, dann in Harrisburg, Pennsylvania haben wir einige hundert gesehen zum Beispiel. Dann gibt es auch viele Städte, in denen nur einige Dutzend sich versammeln. Und es ist manchmal auch ein bisschen schwer durchschaubar, wer eigentlich die Organisatoren sind. Manchmal sind das rechte Splittergruppen, teilweise Waffenrechtsaktivisten, teilweise Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker und manchmal eben auch Unterstützer von Präsident Trump.
Du hast gerade Trump angesprochen. Wie äußert er sich denn zu den Protesten?
Ja, er hat die Proteste erst richtig angeheizt mit seinen Tweets. Er hat wörtlich getwittert, Liberate Michigan, also befreit Michigan, Minnesota und Virginia. Im Fall von Virginia hat er sogar getwittert, dass man das verfassungsmäßige Recht auf den Waffenbesitz verteidigen solle. Und er hat damit nachweislich die Teilnehmerzahlen dieser Demonstrationen in die Höhe getrieben. Und sein Kalkül ist wohl, dass er hofft, dass die Demonstranten Druck auf die Gouverneure der Einzelstaaten ausüben. Die Gouverneure kann man in ihrer Funktion ja mit den Ministerpräsidenten in Deutschland vergleichen. Und die entscheiden nämlich in Wirklichkeit darüber, wann Ausgangsbeschränkungen gelockert werden oder auch nicht. Und Trump will ja so schnell wie möglich das Geschäftsleben hier wieder eröffnen.
Die Situation ist für viele ja gerade sehr schwer. Da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Immer mehr Menschen, die jetzt arbeitslos geworden sind, suchen zum Beispiel auch die Tafeln auf. Erzähl uns doch mal, was es bei dir in der Nähe für Hilfsprojekte gibt, die zum Beispiel unterstützen.
Ein Projekt habe ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben. Das ist so ein Promi-Koch, der verschiedene Restaurants hier in Washington besitzt und da eben Abendspeisungen veranstaltet jeden Tag. Dann haben wir uns ein Projekt angeschaut, da werden Windeln verteilt an junge Mütter, die gerade arbeitslos geworden sind, denn Windeln sind sehr teuer. Es ist gar nicht so trivial, wie es klingt, sondern die jungen Mütter sind sehr dankbar über diese Lieferung. Es gibt Projekte, wo Kinder ein warmes Mittagessen bekommen. Auch das ist nicht trivial, denn viele Kinder bekommen normalerweise in der Schule ihr Mittagessen für einen sehr günstigen Preis. Und jetzt müssen sich die Eltern plötzlich darum kümmern und haben teilweise gar nicht die finanziellen Mittel, um das so aufzubringen. Also da werden dann plötzlich Hunderte oder Tausende von Sandwiches geschmiert. Also man erlebt wirklich eine große Welle auch von Hilfsbereitschaft und von Solidarität. Und es gibt ja dieses Sprichwort, dass Krisen das Beste und das Schlechteste in den Menschen hervorbringen. Und beides kann man hier in den USA in diesen Tagen sehr gut beobachten.
Vielleicht nochmal abschließend, dieses Jahr ist in Amerika Wahljahr. Wie schlägt sich Trump denn als Krisenmanager und welchen Einfluss hat das auf die Wahlen?
Ja, das hat einen großen Einfluss auf die Wahlen. Es ist im Grunde fast eine historisch einmalige Situation, denn man sagt, dass Präsidentschaftswahlen sich hier entweder daran entscheiden, wie die wirtschaftliche Situation des Landes ist oder wie ein Präsident mit Krisen umgeht. Und im Falle von Trump haben wir jetzt beides auf einmal. Das ist wirklich eine historische Sondersituation. Und es ist interessant zu beobachten, wie sich seine Umfragewerte im Verlauf dieser Krise bisher entwickelt haben. Am Anfang sind sie gestiegen, sowohl seine persönlichen Beliebtheitswerte als auch die Bewertung der Amerikaner, wie er mit dieser Krise umgeht. Eine Erklärung dafür ist, dass in Krisenzeiten sich die Amerikaner traditionell hinter ihren Präsidenten stellen. Das war zum Beispiel im Falle von George W. Bush nach dem 11. September so. Dann sind sie aber auch wieder stärker eingebrochen jetzt bei Trump. Das kann damit zu tun haben, dass viele Amerikaner eben gesehen haben, wie die Todeszahlen nach oben geschossen sind. Und da sind jetzt zuletzt seine Zustimmungswerte für das Krisenmanagement wieder etwas nach unten gegangen. Also es ist sehr schwer, jetzt schon zu prophezeien, was das alles hier für den Wahlausgang im November bedeuten wird.
Danke dir, Jan Philipp, für das Interview.
Sehr gerne, Male. Liebe Grüße nach Köln.
Tschüss. Vor einigen Wochen ist in Mexiko ein Video viral gegangen von Arturo Allende. Arturo ist Influencer und hat bei Instagram mehr als 1 Million Follower. Und in dem Video hat er zu einer Challenge aufgerufen, also zu einer Aufgabe. Und sein Ziel, ein Virus zu verbreiten, ein, mit dem man sich anstecken soll. Nein, nicht mit Corona, sondern mit einem Virus der Gutherzigkeit. Meine Kollegin Xenia Böttcher aus dem Studio in Mexiko hat Arturo getroffen. Hallo Xenia.
Hallo Male.
Erzähl mir noch einmal, wie funktioniert diese Challenge?
Also wir haben Arturo begleitet, als er diese Challenge sozusagen bildlich umgesetzt hat. Also das heißt, er hat einen Einkauf gemacht, wir sind im Supermarkt gewesen, es gab 10 prall gefüllte Einkaufstüten mit Reis, Bohnen, Milch, Pasta, Öl. Und dann sind wir durch die Straßen gefahren und haben nach Straßenverkäufern gesucht. Mit denen sind wir ins Gespräch gekommen. Arturo hat gefragt, wie die Lage bei ihnen ist, wie viel Geld sie noch verdienen, und das war sehr, sehr wenig. Und dann bekamen sie von ihm die Lebensmittelpakete und Arturo hat das dann immer wieder auch mit seinem Handy gefilmt, hat ein Video daraus gemacht und hat dann 5 Freunde nominiert, es ihm nachzutun. Es gibt diesen Hashtag, der dann heißt eben, mach einen Panikkauf. Also mit so vielen Einkaufstüten, wie sie wollen. Das müssen nicht 10 sein, es kann eine sein, es können 3, 4 sein, was man sich eben leisten kann. Also wenn man eh schon einkaufen geht, dann soll man doch einfach auch noch mitkaufen für die Straßenverkäufe. Und diese 5 Freunde nominieren wiederum auch 5 Freunde. Und so entsteht dann eine Lawine der Solidarität und Hilfsbereitschaft, jedenfalls wenn es nach Arturo geht.
Wie kam er denn auf diese Idee? Warum diese Challenge?
Über die Hälfte der Bevölkerung arbeitet im informellen Sektor. Das heißt, sie verkaufen auf der Straße Süßigkeiten, Essen, das sind meistens Tacos, Säfte, oder sie verkaufen Dienstleistungen wie Autowäsche an der Ampel, Schuhputzen. Das heißt, das sind Menschen, die von der Hand in den Mund leben. Früher verdienten sie am Tag, wenn es gut lief, 50 Euro. Und jetzt sollen die Menschen ja zu Hause bleiben wegen des Coronavirus, damit sie sich nicht anstecken. Und das heißt, auf der Straße ist niemand mehr und den Verkäufern fehlen die Kunden. Und sie haben aber kein finanzielles Polster. Homeoffice können sie sowieso nicht machen oder Kurzarbeit können sie nicht machen. Das heißt, sie verdienen nicht mehr genug, um Essen auf den Tisch zu bringen. Und eine Frau hier hat mir was gesagt, das war sehr beeindruckend. Hören wir es uns mal kurz an.
No, la enfermedad no nos va a acabar, pero lo que nos va a matar va a ser el hambre.
Wir werden nicht am Coronavirus sterben, aber vielleicht vor Hunger.
Diese Tüten, die Arturo dann da auf der Straße verteilt hat, wie haben denn die Menschen darauf reagiert?
Ach, das waren sehr schöne Reaktionen, die es gab. Da waren Menschen, die wollten es erstmal gar nicht glauben. Das heißt, es war ein unglaublich schöner menschlicher Moment, dass man sagt, wirklich, willst du mir jetzt wirklich das schenken? Und ich glaube, da war einerseits diese große Freude da, dass man etwas nach Hause bringen kann, was wirklich notwendig ist, nämlich Lebensmittel, aber auch die Tatsache, dass man nicht vergessen wird. Und dass es Leute gibt, die einen noch auf dem Schirm haben. Und einer, das ging mir schon ans Herz, der wollte gerne Danke sagen, aber das ist ihm untergegangen, weil er anfangen musste zu weinen vor Freude. Das war sehr schön, auch bedrückend, aber auch sehr schön.
Also man merkt richtig, die Not der Menschen, die wächst gerade, und leider ja nicht nur das, sondern auch die Gewaltrate nimmt zu. Wie steht das denn in einem Zusammenhang?
Wir haben in Mexiko momentan jeden Monat und am Ende auch jedes Jahr Rekordzahlen, was die Gewalt angeht. Im März waren das 2.600 600 fast, Morde. Und dahinter steht in aller Regel das organisierte Verbrechen. Jetzt kann man sagen, die Gewalt kennt keine Quarantäne. Das Geschäft mit den Drogen muss weitergehen. Und man kann ja annehmen, also wenn wir in Deutschland und auch in Mexiko mehr Alkohol konsumieren, dass auch nicht weniger Drogen konsumiert werden. Da, wo das Geschäft mit den Drogen nicht funktionieren würde, dann könnten die Banden ausweichen, vermutlich in andere Bereiche wie Plünderungen oder Überfälle. Also man kann davon ausgehen, dass die Banden und die Kartelle aber die Schwäche des Staates jetzt versuchen werden, besonders zu nutzen. Denn der Staat hat gerade ganz andere Sorge, als Gangster zu jagen. Wir haben zum Beispiel die Nationalgarde, die eben sich jetzt nicht mehr um die Kartelle kümmert, sondern die jetzt Krankenhäuser bewachen. Warum? Weil es tatsächlich Übergriffe auf Ärzte und Krankenschwestern gab, die Covid-19-Patienten behandeln, weil es viele Menschen gibt, die glauben, die Ärzte verbreiten das mehr, als das von Bürger zu Bürger gehen könnte.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, da reden wir auch in Spanien drüber. Da gibt es nämlich zum Beispiel Nachbarn von Ärzten und Pflegern, die den Zettel an die Tür hängen und sagen, zieht hier bitte aus, nämlich genau aus der Sorge, dass das Coronavirus dann eben da nach Hause geschleppt wird.
Genau das haben wir hier auch.
Diese Gewalt, die jetzt in Mexiko weiter zunimmt, macht das auch was mit dir? Mit welchem Gefühl gehst du jetzt auf die Straße?
Also ich würde sagen, ich bin jetzt ein bisschen wacher als vorher. Es gibt Viertel, viele Viertel in Mexiko und da wohne ich auch, die gelten als sicher. Und wenn man aufpassen muss, dann eigentlich eher nachts. So, und jetzt ist mir aber klar, dass es viel mehr Menschen gibt als sonst, die dringend Geld brauchen. Und mir ist bewusst, dass ich jetzt auch am helllichten Tag mit einem Überfall rechnen müsste. Also wenn ich jetzt Geld abhebe zum Beispiel, da sollte ich schon sehr wach sein und sehr aufmerksam. Vielleicht auch nicht so viel abheben, vielleicht auch keine Wertsachen mehr so tragen. Und ansonsten ist aber schon auch meine Philosophie, dass es nicht hilfreich ist, mit Angst zu leben. Ich denke, positiv denken, vom Besten ausgehen, vielleicht einfach ein bisschen wacher sein, die Antennen ein bisschen offener haben und zur Not mal die Straßenseite wechseln.
Wie reagiert denn der Staat auf die Gewalt?
Also, das ist ganz interessant. Das wurde hier mit sehr viel Tamtam angekündigt, dass jetzt eine App eingerichtet wird oder dass es jetzt eine App gibt, mit der man seine Anzeigen online machen kann, damit man nicht extra zur Polizei geht, damit aber Anzeigen weiterhin auch aufgenommen werden. Es soll jetzt nicht eine Zeit der Straflosigkeit sein. Wo wir ein großes Problem haben, denn das Coronavirus vergrößert alle Probleme, die Mexiko ohnehin hat. Das ist die Frauengewalt. Und die steigt offenbar in vielen Regionen jetzt recht stark an. Da sind jetzt Frauen mit ihren Männern auf sehr engem Raum jeden Tag zusammen. Und es kommen also viele Anzeigen, dass es zu häuslicher Gewalt kommt. Und für die gibt es im Augenblick eine Hotline. Das ist etwas wenig. Was der Präsident jetzt angekündigt hat, er möchte 23 Milliarden Euro für soziale Projekte zur Verfügung stellen und 3 Milliarden Euro für kleine Geschäfte. Inwiefern das alles unseren kleinen Straßenverkäufern zugutekommen wird, das müssen wir noch sehen. Und was so die Kleinkriminalität angeht, sage ich mal, was ich da in meinem Umfeld sehe, ist extrem viel Polizei auf der Straße. Wir haben ohnehin viel Polizisten in Mexiko und in meiner Straße bin ich heute Morgen ungefähr 4 Patrouillen begegnet. Also da sehe ich, dass die Polizeipräsenz etwas ist, was den Bürgern Sicherheit geben soll und wahrscheinlich andere abschrecken soll.
Danke dir, Xenia.
Sehr gerne.
Mir haben diese Gespräche nochmal gezeigt, wie unterschiedlich Menschen auf Krisen reagieren und dass das Schlechteste gar nicht immer ein Resultat von Boshaftigkeit ist, sondern auch aus Angst und aus Not entstehen kann. Und das Beste wiederum kann auch eine Kleinigkeit sein. Ein Bingo-Abend mit den Nachbarn zum Beispiel oder eine vollgepackte Einkaufstüte. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas aus dieser Folge ziehen. Lasst mich gerne wissen, was, und schreibt eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Mein Name ist Male Stüssel und die Redaktion hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting.